Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Graubünden mit diesen Themen. Minus 20 Millionen, die Staatsrechnung 2011 vom Kanton Graubünden. Schaden wegen dem Schutz vom Wirbel um die weltberühmten Felszeichnungen Garschena im Domleschg. Nicht mit uns, auch die nächste Bewerbung für Olympische Winterspiele hätte es nicht einfach. Nicht einfach hat es zurzeit auch der FC St. Gallen. Ist die Krise vorbei? Wir starten heute eine Regionaljournal Wirtschaftsserie. Das Wetter bleibt sonnig, am Mikrofon der Roland Wermelinger. Der Kanton Graubünden hat vor einem Jahr noch gewarnt. Im 2010 gibt es dann ein Minus in der Kasse vom Kanton. Knapp 40 Millionen würden dann fehlen. Das Loch in der Kasse hat sich unterdessen in Luft aufgelöst. Heute hat der Finanzdirektor Martin Schmid die gute Nachricht verkündet, man schliesse dann mit einer schwarzen Zahl ab. Aber das nächste Defizit steht gleich vor der Tür, nämlich nächstes Jahr. Stefanie Hablützel.
In den letzten 7 Jahren ist es im Kanton gut gegangen. Gerade 7-mal hintereinander hat es ein Plus gegeben. Mittlerweile liegen auf der hohen Kante 1 Milliarde Franken. Es gehört aber zum Wesen von einem Finanzdirektor, dass er in den guten Zeiten vor den schlechten warnt. Das ist auch bei Martin Schmiede so.
Wir haben jetzt sehr gute Jahre gehabt. Es ist auch da in der Medienkonferenz von den 7 guten Jahren, 7 fetten Jahren gesprochen worden. Und wenn man den biblischen Vergleich auch macht mit den 7 mageren Jahren, muss man einfach davon ausgehen, dass es eben auch in Zukunft wieder einmal sich verschlechternde Situationen geben kann. Und dann ist es eben wichtig, dass man auch entsprechende Reserven aufweisen kann.
Die Regierung rechnet nächstes Jahr mit einem Minus von knapp 20 Millionen Franken. Der Martin Schmid ist damit zufrieden. Es hat noch einmal deutlich grösseres Loch ausgesehen in der Kasse wegen der Wirtschaftskrise.
Und das tritt jetzt nicht ein. Wir haben auch im nächsten Jahr mehr Steuererträge als in dem Jahr. Und das ist doch eine erfreuliche Tatsache.
Ein Defizit gibt es also nicht, weil weniger Steuern reinkommen. Ein Defizit gibt es, weil Graubünden mehr Geld im Finger nehmen muss. Einerseits für Gesundheit. Die Prämienverbilligungen steigen, weil auch die Krankenkassenprämien steigen. Die Pflegeheime kosten mehr, weil das entsprechende Bundesgesetz geändert hat. Und mehr Geld braucht es auch im Sozialbereich. Die Bündner Bevölkerung wird älter, der Kanton muss mehr Beiträge zahlen. Die Bündner Regierung will aber nicht sparen, sie will auch nächstes Jahr etwa gleich viel investieren. Nichts wird es aber mit Steuersenkungen.
Es ist Stabilität ist angesagt, jetzt muss man auch mal konsolidieren.
Weil für die nächsten 5 Jahre sieht die Finanzverwaltung rot, wenn auch nur ein bisschen. Für jedes Jahr prognostiziert sie ein Minus. Bei jedem Jahr ist das rote Bälkli ein bisschen länger. Wieso die negative Sicht? Der Andreas Seifert, Chef der Finanzverwaltung.
Ja, das wird natürlich uns Finanzleute immer vorgeworfen, dass wir chronische Pessimisten sind und eigentlich immer düstere Szenarien da entwickeln. Aber je weiter hinterher, dass man plant, desto grösser wird auch die Planungsunschärfe. Also es hat einfach viele Faktoren.
Und einer von diesen Faktoren ist, wie es mit der Weltwirtschaft weitergeht. Auch regional gibt es offene Fragen, zum Beispiel, ob der Bund weiter die Postautolinie in Zitentäler finanziert oder ob der Kanton einspringen muss.
Das Budget 2011 im Beitrag von der Stefanie Hablützel. Ob der Grosse Rat mit dem Budgetvorschlag einverstanden ist, zeigt sich dann im Dezember. Dann diskutiert das Parlament das Budget 2011. Gestern haben wir darüber berichtet, dass auf dem Tisch von der Bündner Regierung eine konkrete Anfrage von Swiss Olympic liegt. Und die Frage ist, ob Graubünden daran interessiert war, in irgendeiner Form bei einer Schweizer Olympiakandidatur mitzumachen. Zurzeit macht die Regierung entsprechende Abklärungen bei möglichen Austragungsorten. Und die Zeit drängt. Schon am 19. November entscheiden die Delegierten von der Sportverband, ob man so eine Kandidatur Schweiz bringen soll oder nicht. Olympia und Graubünden, das sind Reizwörter, die die Olympiakritiker aufschreckt. Der Stefan Grass vom VCS Graubünden hat im Komitee Olympiakritisches Graubünden vor Jahren schon die Kandidatur Davos bekämpft und das würde er auch das mal machen.
Und es ist auch von unseren nationalen Organisationen, sind natürlich, hat die Argumentation noch nicht geändert und die Erfahrungen in den umliegenden Ländern und schon auch spezifisch im Alpenraum hat man immer wieder die gleichen Probleme. Also es ist einfach für uns, quasi wieder eine Kampagne zu fahren gegen solche Olympiagelüste.
Eine Olympiakandidatur Schweiz soll im ganzen Land abgestützt sein, sagt Swiss Olympic. Welche Orte aber konkret dabei wären, steht noch nicht fest. Es interessiert sich unter anderem auch die Region Genf. Frühestens wären aber 2022 Olympische Winterspiele in der Schweiz und vielleicht Graubünden. Apropos Olympia, der Carlo Janka hat schon wieder einen begehrten Titel gewonnen und für das hat er keinen einzigen Meter müssen Skifahren. Internationale Fachjournalisten haben ihn nämlich zum Skieur d'Or gewählt, zum goldigen Skifahrer, zum besten Skifahrer von der letzten Saison. Ein Jahr vor ihm hat die Linze One die Trophäen bekommen. Die letzten Schweizer sind Vreni Schneider und der Pirmin Zurbriggen in den 90er Jahren gewesen. Direktoren aus dem Nationalpark von 8 Alpenländern treffen sich diese Woche zum ersten Mal im Schweizerischen Nationalpark Zernetz. Diese Tagung gibt es alle Jahre. Sie beschäftigen sich das mal mit der Frage, ob und wie weit man die alpine Natur sich selber kann überlassen. Im nächsten Sommer zügelt die Post Zienatz in Dorfladen. Die Post hat einen entsprechenden Vertrag für so eine Postagentur mit dem Volk abgeschlossen. Damit gibt es künftig bessere Öffnungszeiten, schreibt die Post in einer Mitteilung. Darum unterstütze auch die Gemeinde den Wechsel. Die Bevölkerung von Brackienatz wird weiterhin mit dem Hausservice bedient. Wie schützt man schützenswerte Felszeichnungen so, dass die ganz bleiben und nicht wegen der Schutzmassnahmen kaputt gehen? Im Fall der berühmten Felsbilder von Gaschena bei Sils im Domleschg scheint die Frage nicht im Raum gestanden zu sein. Da sind nämlich einfach Edelstahlhalterungen in die prähistorischen Felsbilder gehauen worden. Mindestens hat das ein aufmerksamer Gast so gesehen. Diana Jörg.
Die Felszeichnungen von Gerschenna oberhalb von Sils im Domleschg sind weltberühmt. Fachleute schätzen, dass die Zeichnungen 1800 vor Christus entstanden sind. Sie haben darum nicht nur in Graubünden, sondern schweizweit und über die Landesgrenzen hinaus eine sehr grosse Bedeutung. So Kulturschätze müssen geschützt werden vor Verwitterung oder anderen Einflüssen. Da sind sich die Fachleute und Gemeinde Sils einig. Wegen «Wie schützen» ist heute im Bündner Tagblatt aber ein Wirbel losgegangen. Ein deutscher Tourist erzählt der Zeitung, er habe bei seinem Ausflug zu diesen prähistorischen Felszeichnungen festgestellt, dass man zum Schutz der Bilder mit Urgewalt vorgegangen sei. Metallverankerungen seien in die uralten Zeichnungen reingebohrt und Zeichnungen beschädigt worden. Der Jürg Raget vom Archäologischen Dienst beruhigt die aufgebrachten Gemüter.
Ich bin jetzt gerade in Gerschenna oben gewesen und das Ganze zeigt sich als eine Art Sturm im Wasserglas. Es ist also nichts zerstört worden. Nicht ein einziges Motiv der Felszeichnung ist zerstört worden.
Es ist also nichts kaputt gegangen. Bleibt die Frage, warum so Metallverankerungen überhaupt braucht?
Die Verankerungen, die sollen einen Zaun geben, oder es steht jetzt bereits oben ein Zaun. Und zwar zum Schutz von diesen Felszeichnungen, weil wir seit Jahrzehnten schon feststellen, dass die Leute mit Bergschuhen, früher auch mit Nagelschuhen auf diesen Felszeichnungen rumspaziert sind. Also Zerstörer sind eigentlich die Leute gewesen, die keine Rücksicht genommen auf die Felszeichnungen und nicht gemeint sind, wo jetzt der Zaun baut.
Und dann habe der Zaun einen weiteren Vorteil, sagt der Jürg Raget. Er schütze nämlich nicht nur die Felszeichnungen vor den Leuten, sondern auch die Leute selber. Gerade hinter diesen berühmten Bildern ging es nämlich bis zu 20 Meter das Loch ab.
Zum Beitrag von der Diana Jörg. 18 vor 6 im Regionaljournal Graubünden auf DRS 1. Jetzt öffnen wir den Blick und schauen in den Rest vom Osten. Zum Beispiel zum ziemlich neuen Fußballstadion St. Gallen, wo viel zu viel gekostet hat und jetzt von den Steuerzahlern soll gestützt werden. Aber für den FC St. Gallen und Betriebs AG vom Stadion sind die Aktien am Fallen. Die Fraktionen im Stadtparlament haben mehrheitlich Nein zu einer Finanzspritze gesagt. Dass der Entscheid noch gekehrt wird, das glaubt jetzt kaum mehr jemand. Pius Kessler.
Dass links und rechts dagegen sind, ist schon länger klar. Aber heute, nach den Sitzungen der Fraktionen, sind es auch Parteien in der Mitte, die höchstens noch Jein sagen.
Wir versuchen da eine mehrheitsfähige Lösung anzubringen. Ein Jein vielleicht.
sagt der CVP-Fraktionschef Philipp Schneider. Und auch in der FDP hätte es in der Fraktion eine rechte Anzahl Nein gegeben. Zählt man alle Stimmen zusammen, so sind es sicher schon rund 35 Nein, mehr als die Hälfte vom Parlament. Grund für die kritische Haltung im FCSG und den Verantwortlichen gegenüber sind auch die mangelnden Informationen, die das Parlament bekommen hat. Der SVP-Fraktionspräsident, der Peter Cassoni, sagt:
Die Detailinformationen haben wir nicht bekommen, die wir hätten sollen haben. Uns hätte mal ein Wunder gelöst, Löhne. Es kann ja nicht nur sagen, wir haben 22 Angestellte und die Lohnsumme haben wir. Also es ist einfach zu wenig rausgekommen, das, was wir eigentlich wollen wissen.
Und auch der Philipp Schneider von der CVP kritisiert, dass die Informationen nicht genügend hätten.
Nein, die hat nicht genügend. Es ist bedauerlich, dass da nicht mehr Informationen gekommen sind.
Beim FC St. Gallen selber heisst es, dass er noch Zeit gebraucht hätte. Und er hätte darum gebeten, so sagt der Mediensprecher, dass das Geschäft noch verschoben werde. Davon aber weiss beispielsweise Barbara Frey, die Präsidentin der GPK, nichts.
Ich persönlich bin von keinem von diesen Verwaltungsräten oder auch nicht von der Investorengruppe angefragt worden.
In der Politik, da gehen die Touren eben anders als im Sport, sagt der FDP-Fraktionschef Daniel Riedmann. Das haben die Verantwortlichen beim FC bis jetzt noch nicht gemerkt.
Ja, also offenbar hat man da die politischen Abläufe und vor allem Zeitverhältnisse falsch eingeschätzt.
Und für den FDP-Politiker ist eigentlich heute schon klar, was das Parlament am nächsten Dienstag sagt.
Also ich sehe es sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass es eine Mehrheit wird finden.
Kritisch, also düster sieht es aus. Aber was sagt jetzt so der Boss vom Verein, der FC St. Gallen-Präsident Michael Hüppi dazu? Der Pius Kessler hat ihn gefragt.
Michael Hüppi, müssen Sie sich jetzt an der eigenen Nase nehmen, dass Sie zu wenig tun haben für ein Jahr oder zu wenig Unterlagen auch geliefert haben?
Ich behaupte, in Bezug auf die Unterlagen, nein. Denn GPK schreibt ja, oder zumindest geht da, ist an den Medien zu entnehmen, dass die Fragen beantwortet worden sind, dass die Unterlagen auf dem Tisch liegen. Und darum bedauere ich es wahnsinnig, dass man nicht eine Begründung nachgereicht hat. Weil wir wissen jetzt nicht, wo das es gefehlt hat, dass es einen negativen Entscheid gegeben hat. Wir haben immer gesagt, wir können bis Ende Monat die verantwortlichen Köpfe kommunizieren. Und es ist jetzt einfach schneller gegangen.
Bis Ende Monat, sagen Sie, warum geht denn das so lange? Also das müsste jetzt eigentlich das auf das, was alle warten.
Ja, das hat natürlich verschiedene Ursachen. Einerseits muss vertraglich alles gesettelt sein. Die Investoren müssen nachher auch festlegen, wer letztendlich in der Organverantwortung möchte sein. Und da braucht einfach eine gewisse Zeit. Und die Zeit ist zu kurz jetzt für uns.
In dem Fall liegt es, wenn ich jetzt Sie interpretiere, nur an der Zeit. Weil wenn Sie dann die hätten, wäre ja alles anders.
Ja, ob alles anders ist, weiss ich nicht. Ob GPK dann gerade umgekehrt entschieden hat, kann ich nicht beurteilen. Ich sage einfach, wenn die Köpfe bekannt sind, dann wird sicher die Situation anders sein. Weil dann sieht man, wer in der Verantwortung ist, wer nicht in der Verantwortung ist. Und dann, glaube ich, sieht die Landschaft anders aus.
Das heisst aber auch, dass das bisherige Verwaltungsrat verlöhnt.
Das ist ganz normal, also das ist eine einfache Milchbüchli-Rechnung. Wir haben jetzt 3 Verwaltungsräte und man hat gesagt, man macht nachher einen starken. Und ich denke, dann gibt es einen kleinen Annex in der FC St. Gallen AG rein und in dem starken Verwaltungsrat gibt es vielleicht 5 Mitglieder und dann sieht man selber, es wird weniger geben als bisher. Und da hat zur Folge, dass auch einzelne von den bisherigen nicht werden dabei sein in der neuen Zusammensetzung.
Wieso verhindern denn einzelne bisherige zum Beispiel, dass sie einfach sagen, ja, ich gehe oder ich bin nicht mehr dabei?
Wenn Sie jeden selber fragen,
das haben wir ja
kann ich nicht beurteilen.
Das haben wir ja gefragt, aber es gibt keine Antworten.
Ja, das ist schade, aber das kann ich auch nicht ändern.
Können Sie nur mit allen Verwaltungsräten reden, von allen Gremien?
Ich habe zu allen Kontakt, ja.
Wieso ist man eigentlich so hinterhebig, grundsätzlich so hinterhebig? Wieso sagt man nicht, dass wir jeden Knopf auch ein bisschen lösen?
Die Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten, weil da müssten Sie jeden einzeln fragen.
Ist es möglich, dass auch Externe den FC würden übernehmen?
Wie meinen Sie Externe?
Ja, grosse Firma oder sonst ein Sponsor.
Nein, das sind die Investoren sind Persönlichkeiten aus dem Umfeld vom FC St. Gallen, Ostschweizer, aus der engsten Region. Und es ist nicht vorgesehen und auch kein Thema, dass da irgendeine Unternehmung oder irgendjemand, der außerhalb der Ostschweiz ist, als Investor auftreten.
Hüppi, was machen Sie jetzt noch bis zum nächsten Dienstag, wenn es dann in den Gemeinderat kommt?
Da werden wir zuerst den Entscheid analysieren und nachher werden wir weitersehen, ob und wenn ja, was man macht.
Mhm. Aber die Namen werden auch bis zum Dienstag nicht bekannt?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das hängt davon ab, was für eine Analyse oder was für Resultate unsere Analyse noch gibt und wie wir uns entscheiden, dann weiterzumachen.
Letzte Frage noch, Herr Hüppi. Der FC St. Gallen, all das rundum, das Stadion, die brauchen dringend Geld. Wie lange können Sie denn noch warten auf das Geld?
Da kann ich Ihnen auf den Zeittag auch nicht genau sagen. Im Moment kommen wir so über die Runde, mehr schlecht als recht oder mehr recht als schlecht.
Also von Fußballrunde zu Fußballrunde oder noch über das Jahr?
Über das Jahr. Ich meine, bis jetzt haben wir alles immer pünktlich gezahlt, sämtliche Löhne, sämtliche Versicherungsbeiträge und wir tun natürlich alles unternehmen, dass wir das auch in Zukunft können, aber es wird irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es eng wird, weil wir haben ja ein Liquiditätsproblem, es ist nicht ein Ertragsproblem, wir haben ein Liquiditätsproblem und da wird je länger, je schärfer.
Da könnten ja die Spieler zum Beispiel vom FC St. Gallen entschritten und sagen, wir verzichten auf einen Teil vom Lohn.
Rein theoretisch könnte es da, aber wir müssen uns bewusst sein, St. Gallen hat bescheidene Löhne, die wir zahlen. Wenn man das Lohnbudget anschaut, sind wir weit, weit hinten in der Rangliste. Auch im Vergleich zu einzelnen Challenge League Clubs sogar. Und ich glaube, der Lohnverzicht wäre ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es sind sicher nicht die Millionen, die man zwar bräuchten.
Aber es wäre ein Zeichen?
Es könnte ein Zeichen sein, da müsste man sich einmal überlegen.
Ein neuer Sparansatz noch ganz am Schluss von dem Interview. Das war Michael Hüppi, Präsident vom FC St. Gallen. Die Frage hat Pius Kessler gestellt.
Ist die Krise wirklich vorbei?
Geht es wieder aufwärts mit der Ostschweizer Wirtschaft?
Wie die Unternehmen die Krise gemeistert haben, wie sie mit dem hohen Franken umgehen und was sie von der Zukunft erwartet. Wirtschaft im Wandel.
Die Wirtschaftsserie im Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden, hier auf DRS1.
Und heute starten wir also die Serie mit einem Besuch bei der Firma Rittel zu Degersheim. Touchscreen ist ein Modewort von heute. Geräte, die über Bildschirm mit Fingerberührungen bedient werden. Zum Beispiel das Handy oder ganze Produktionsanlagen. Der einfach praktische Knopf scheint verschwunden zu sein. Aber das scheint nur so. Das Gegenteil beweist eine kleine Firma im St. Gallischen Degersheim. Rittel stellt mit 16 Mitarbeitern über 1 Million Drehknöpfe im Jahr her. Lucia Billetter und Peter Draxler.
Die Drehknöpfe stecken in vielen Alltagsgegenständen. Weit muss man nicht suchen, sagt der Geschäftsführer von der Rittel, der Hugo Hegelbach.
Solche Drehknöpfe braucht man in der ganzen Welt. Die meisten Leute kennen irgendein Radio, wo man einen Drehknopf hat und die nachher bedienen kann, die Lautstärke kann einstellen oder die Senderwahl. Die meisten sind ja mal irgendwo beim Medizinmarkt gewesen, wo man irgendwie Strom am Körper angeschlossen hat. Auch dort hat es meistens irgendeinen so einen Drehknopf.
Schwarze Drehknöpfe, die nicht grösser als ein paar Zentimeter sind. Drehknöpfe, die die Rittel fast nur fürs Ausland produziert. Für Deutschland oder Japan zum Beispiel. Wie ist es möglich, nur mit so simplen Knöpfen in der modernen Welt und in schlechten Zeiten zu bestehen? Der grosse Vorteil sind die kleinen Stückzahlen, sagt Hugo Hegelbach. Sobald es nämlich um grössere Mengen geht, werde heute alles auf China geschickt. Und das verkompliziere alles. Die Rittel macht es einfacher.
Wo wir zuversichtlich sind, ist einfach, dass die Menge, die wir hier produzieren oder die Nachfrage nach kleinen Stückzahlen immer bestehen bleiben wird und demzufolge für Chinesen nicht interessant ist. Wir haben einfach den Vorteil, dass wir den Weltmarkt relativ gut abdeckt haben über unsere Vertretungen und so gleich zu anständigen Stückzahlen können. Wir machen ein Normteil für Firmen, die vielleicht eben 100 oder 200 von diesen Teilen brauchen.
Die Normteile halten den Aufwand und Kosten in Grenzen. So braucht es immer die gleichen Werkzeuge für die Produktion. Und die Firma kann darum aus Rohmaterial, das Carbon, in der Schweiz kaufen. Geringen Aufwand und auch die flexiblen Heimarbeiter, das sind Gründe, dass das kleine Unternehmen die Wirtschaftskrise ohne Entlassungen oder Kurzarbeit durchgestanden hat. Der starke Franken dagegen ist auch jetzt ein Thema bei der Rittel. Die Firma exportiert den grössten Teil von ihren Millionen Drehknöpfen ins Ausland. Aber
Also auf der einen Seite haben wir den Vorteil, dass wir seit Jahren mit unseren Vertretungen in den 16 Ländern, die ich gesagt habe, zusammenarbeiten, und wir haben eigentlich dort alles abgeschlossene Frankenbasis, also die Vertretungen zahlen uns im Franken. Das heisst, wir haben eigentlich nicht unbedingt jetzt das Problem. Das Problem liegt eigentlich dann halt auch bei diesen Vertretungen, dass sie natürlich einfach teurer werden.
Die weltweiten Vertretungen sind also im Preiskampf ausgesetzt. Dass es trotz dieser Krise für beide Seiten profitabel bleibt, habe ich mit dem Produkt zu tun. Der benutzerfreundliche Manuel Drehknopf ist wieder gefragt.
Auf der einen Seite hat man natürlich schon das Bedienelement oder Knopfelement. Das ist natürlich schon vor x Jahren eigentlich einmal ein bisschen tot gesagt worden, dass man gesagt hat, das braucht es nicht mehr. Man hat Touchpanels und so weiter. Und wir müssen jetzt eigentlich feststellen, dass eigentlich der Knopf wieder eine Euphorie hat. Wenn heute einen grossen BMW oder einen Mercedes oder einen Audi kauft, die haben alle für ihr Bedienen wieder Knöpfe gegenüber, wo man früher die Klimaanlage hat man irgendwo gedruckt und ist elektronisch hoch und niedergefahren. Und heute haben alle für ihr Navi, fürs Telefon, und alles geht wieder zurück zum Drehknopf.
Der Hugo Hegelbach schaut also zuversichtlich in die Zukunft. Er könne seiner 10-jährigen Erfahrung trauen. Umsatzzahlen wird der Patron zwar kein bekannt geben, aber so viel sagt er doch. Das Jahr hat Drittel bis jetzt schon 40% mehr Umsatz gemacht als im letzten Jahr. Und selbst sei auch nicht allzu schlecht gelaufen.
Regionaljournal Graubünden bald 2:56. Zum Wetter jetzt mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
In der Nacht ist es meistens klar. Morgen ist es dann nicht mehr ganz so sonnig wie noch heute. Vor allem am frühen Nachmittag sind höhere Wolkenfelder vorbei. Gegen den Abend wird es dann aber wieder sonniger, das, weil in Nordbünden der Föhn einsetzt. Morgen am Morgen zeigt das Thermometer in der Herrschaft etwa minus 2 Grad, in der Mulde vom Oberengadin minus 14 Grad. Am Nachmittag langt es dann für Wert um 9 Grad mit Föhn bis 13 Grad, und die 0 Grad Grenze steigt wieder auf 2500 Meter an. Am Samstag ist es in Nord- und Mittelbünden sowie im Unterengadin dank Föhn ziemlich sonnig. In den Südtälern ist es zwar oft grau, aber noch weitestgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen mit Föhn bei rund 13 Grad in der Herrschaft. Am Sonntag gibt es in den Föhngebieten noch letzte Aufhellungen. Die verschwinden dann aber spätestens im Verlauf vom Nachmittag, und es kommt von Westen teils kräftiger Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 11 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend wieder auf etwa 1000 Meter ab. In den Südtälern ist es ganztags nass, und dort liegt die Schneefallgrenze bei rund 1500 Meter.
Zum Schluss nochmal Meldungen vom Tag. Der Kanton Graubünden rechnet nächstes Jahr mit einem kleinen Loch in der Kasse. Die Regierung hat heute das Budget von 2011 präsentiert. Sie geht von einem Defizit von 20 Millionen Franken aus, weil die Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich zunehmen. Fürs laufende Jahr dürfte es schwarze Zahlen geben. Der Carlo Janka hat schon Anfang Saison wieder einen begehrten Titel gewonnen. Internationale Fachjournalisten haben ihn zum Skieur d'Or gewählt, zum besten Skifahrer von der letzten Saison. Ein Jahr vor ihm hat die Lindsay One die Trophäen bekommen. Die letzten Schweizer, das ist länger her, sind Vreni Schneider und der Pirmin Zurbriggen in den 90er Jahren gewesen. Das sind Informationen aus der Region gewesen, am Mikrofon der Roland Wermelinger. Der wünscht einen schönen Abend. Und wie immer, ganz zum Schluss noch der Hinweis: Das Regionaljournal Graubünden gibt es auch im Internet zum Nachlesen oder Abladen auf regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.